Er war ein reizbarer, gefährlicher Geselle, dem der Degen locker in der Scheide saß und der mehrmals wegen Totschlags fliehen musste. So beschrieben vom Kunsthistoriker Ernst Gombrich. Herzlich willkommen zu meiner Lieblingsepisode jedes Jahr, dem Weihnachtsbild. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Ich spreche von Michelangelo Merisi aus Caravaggio, der, sobald er in Rom angekommen war, sich Michelangelo da Caravaggio nannte. Geboren wurde er 1571 in der Nähe von Mailand in Caravaggio und starb 1610 in einem kleinen Dorf in der Toskana. Er hat schon mit 13 Jahren seine Malerlehre begonnen, ging dann nach Rom, wo er in großen Malerwerkstätten angefangen hat und sich ausbilden ließ. Seine Geschichte ist wirklich turbulent und wird gerne erzählt, weil er tatsächlich wegen Totschlags fliehen musste, doch es geht hier um das Weihnachtsbild von diesem Jahr, von meinem Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte, und ich möchte einen ganz anderen Aspekt von Caravaggio zeigen. Dafür habe ich mir natürlich die Geburt Christi ausgesucht als Thema. Das Bild heißt Die Geburt Christi mit den Heiligen Franziskus von Assisi und Laurentius. Caravaggio hat es im Jahr 1609 gemalt für das Oratorio di San Lorenzo in Palermo und das Bild ist verschollen. Und genau deswegen habe ich mir es ausgesucht, weil derzeit die ganzen True Crimes Podcasts und Kunstraub Podcasts und Tatort Kunst für Kunstverbrechen und was auch immer sehr beliebt sind. Dieses Bild hat diese Geschichte zu erzählen. Es hat aber auch die Geschichte eines Meisterwerks, eines der größten Künstler überhaupt zu erzählen. Es gibt in meinen Augen ein Rätsel auf, da muss ich dann noch mit dir sprechen. Und natürlich geht es um die Geburt Christi und die besondere Darstellung von Caravaggio von diesem Wunder. Insgesamt ist das Bild also verloren, nur schlecht fotografiert, merkwürdig in seiner Darstellung und großartig. Fangen wir mit der True Crime Story an. Im Jahr 1969, vom 18. auf den 19. Oktober, wurde das Bild von unbekannten Tätern aus dem Oratorio di San Lorenzo in Palermo gestohlen. Und es ist nie wieder gefunden worden. Dieser Raub an sich war eigentlich keine Kleinigkeit, denn das Bild ist recht groß, es misst 268 cm in der Höhe und 197 cm in der Breite. Also man kann das nicht eben mal so vom Rahmen nehmen, ein Bild von fast von über 2,5 Metern Höhe, sondern man hat es aus dem Rahmen herausgeschnitten, was an sich schon ein Drama ist, denn was heißt das? Die Leinwand ist uralt, die Farbe darauf bröckelt, ist ausgetrocknet und schon da, schon in dem Moment des Raubes wird es großen Schaden genommen haben. Was genau mit diesem Bild dann geschehen ist, weiß man einerseits nicht, andererseits wird die Geschichte aber weitererzählt, nämlich bis ins Jahr 2023 gibt es Spuren von diesem Bild. Es geht folgendermaßen. Es heißt, das Bild wurde von der Mafia geklaut, und zwar um Lösegeld zu erpressen. Monsignor Rocco Benedetto, ein Priester in Palermo, hat offenbar zwei Briefe erhalten, nämlich von den vermutlichen Caravaggio-Dieben, die geschrieben haben, wir haben das Gemälde. Und in einem zweiten Brief war eine Lösegeldforderung und als Beweis ein kleines Stück Leinwand. Allerdings wurde nie auf diese Lösegeldforderung eingegangen, denn das in Palermo zuständige Amt für Betreuung des Kultur- und Umwelterbes entschied, dass man keinen Kontakt aufsucht und, wie gesagt, kein Geld zahlt für dieses Bild. Man opfert halt ein Stück, damit nicht noch mehr Stücke verloren gehen. Allerdings tauchten von Seiten der Mafia immer wieder Gerüchte auf, dass man das Bild zerstückelt hätte, zerschnitten. Ein anderer Mafia-Boss behauptete, er wisse, dass Ratten und Schweine das Bild gefressen hätten oder dass noch ein weiterer Mafia-Boss oder Pate oder wie auch immer, ich kenne mich da zum Glück nicht so aus, das Gemälde als Bettvorleger benutzen würde. Und das Interessante an diesen Gerüchten ist nicht, was dem Gemälde geschehen ist oder wie genau es jetzt nun zu Schaden kam, sondern dass solche Gerüchte wirkungsvoll erzählt werden. Das heißt wieder mal, welche Bedeutung Kunst in unserem Leben hat, auch für unsere Gesellschaft und wie sehr es uns trifft, wenn wir solche Gemeinheiten hören, so empfinden wir es nämlich. Ein Bild von Caravaggio den Schweinen überlassen oder im Schweinestall gelagert, was auch immer, oder es wird extra darauf herumgetrampelt, das empfinden wir als Gesellschaft eigentlich schon als Demütigung. Im Jahr 2017 erzählte sich die Geschichte weiter, denn offenbar hat ein Kronzeuge der Mafia den Verdacht erhärtet, dass das Bild ins Ausland verkauft wurde, aber bereits schon in den 1970er Jahren. 2018 dann gab Rosi Bindi, die zu dem Zeitpunkt Präsidentin der Anti-Mafia-Kommission im Parlament war, sie gab bekannt, dass das Gemälde in die Schweiz geschmuggelt worden war und dort von einem inzwischen bereits verstorbener Kunsthändler stückweise verkauft worden war. Dann ein anderer ehemaliger FBI-Ermittler, Charles Hill, behauptet, dass man, sobald Matteo Messina Denaro, einer der letzten flüchtigen großen Mafiabosse, gefasst würde, dass dann das Bild auftauchen würde. Aber Denaro wurde 2023 gefangen und auch heute noch keine Spur von diesem Bild. Es ist also ein Gemälde, das gestohlen wurde, wie leider viele andere auch, doch das uns immer wieder auf Trab hält, das immer wieder von sich reden macht. Es hat eine gewisse Bedeutung erlangt, was es heißt, wenn die Mafia im Besitz eines solchen Kunstwerkes ist. Sie nutzen also gerne diese Situation für sich und auch unsere Empörung und die Hoffnung, dass ja diese Räuberbande diesem wertvollen Kunstwerk nichts antut. Also wenn es zerstückelt worden wäre, das sind so meine Spekulationen, dann wenigstens in Teilen, die Sinn machen. Also vielleicht ein ganzer Engel oder die Heilige Familie, denn ansonsten könnte man es ja nicht verkaufen. Wer nimmt schon das Risiko auf sich, so ein großes Bild zu stehlen und dann möglichst bald in kleine Stücke zu zerreißen oder Schweinefutter daraus zu machen? Ich denke, da gibt es günstigere Lösungen. Vermutlich ist es halt, wie es ist. Man hat es geklaut, kann es nicht verkaufen und es wird jetzt als Pfand für irgendwelche Drogengeschäfte, was weiß ich, in der Mafia hin und her geschoben. Und ja, man kann nur hoffen, dass es halt dabei möglichst wenig Schaden nimmt. Neben dieser Story zu direkten Mafia-Verbindung und diesem True Crime Kitzel, den es hier in Verbindung mit diesem Bild es gibt, ist es natürlich auch ein Meisterwerk. Also was Caravaggio geschaffen hat, ist ein Meisterwerk. Natürlich, er war einmal jung, einmal alt, einmal in der Blüte seines Schaffens. Seine Schaffensphase war nicht allzu lang. Aber man sieht, trotz dieser schlechten Fotografie, die erhalten ist, denn diese Fotografie wurde ja vor 1969 aufgenommen, und einige Stellen des Bildes sind schlicht nicht erkennbar. Sie sind einfach zu dunkel auf der Fotografie. Und wenn man sie hell beleuchtet, ist es ein bisschen besser. Doch auch dann sind gewisse Stellen, man nennt das abgesoffen. Man kann nicht genau sagen, was jetzt da wirklich dargestellt wäre. Aber was man sieht, ist, dass es eben ein typisches Caravaggio-Meisterwerk ist. Und das hat zu tun mit der besonderen Beleuchtung dieses Bildes. Man nennt das Kellerluckenlicht. Heute würde man vielleicht sagen Scheinwerferlicht oder Lichtkegel oder irgendwas in der Art. Der Begriff Kellerluckenlicht gefällt mir ganz besonders, weil er einfach noch so aus alten Zeiten herüberwinkt, als man diesen scharfen Lichtkegel im Dunkeln von einer Kellerluke her kannte, einen dunklen Raum, der mit einem kleinen Fenster von oben beleuchtet ist und nur eine kleine Stelle erhält. Aber natürlich passend auch zu dem in Anführungszeichen alten Inventar des Bildes, passt die Kellerluke ganz gut. Das war auch das, was man vor 400 Jahren kannte. Also bleiben wir beim Kellerlukenlicht. Das heißt aber in der Fachsprache auch chiaroscuro, hell dunkel, eine Technik, die Michelangelo zur Perfektion gebracht hatte. Und er malte wirklich auf den ersten Blick sehr, sehr dunkle Bilder. Und nur einige Stellen in diesen Bildern sind hell und fast überhellt dargestellt. Und damit hat er natürlich eine wunderschöne Erzählmöglichkeit. Der Blick wird geführt über die beleuchteten Stellen einer Szene und so ist das auch in diesem Bild der Fall. Dann das Zweite, was es zu einem Meisterwerk von Caravaggio macht und was sicher auch der Grund ist, warum viele Menschen Caravaggio lieben, ist, dass er immer Menschen von der Straße porträtiert. Also er hat jetzt nicht besonders, ja doch, also er nimmt zum Teil besonders schöne Menschen als Modelle, besonders für seine Maria, doch oft ist das eine Prostituierte, das sind Leute, die er kennt und es waren natürlich oft stadtbekannte Prostituierten, was große Empörung hervorrief, dass er diese als Maria darstellte, aber natürlich auch ein Licht auf die Gesellschaft wirft, denn gerade Leute aus der Kirche haben sich geärgert, dass er immer wieder Prostituierte malt als Maria, doch A, woher sollten sie das wissen? Und B, wer es eben nicht weiß, sieht nichts anderes als die schöne Frau, die sie ja auch war. Aber dieses Darstellen der Menschen von der Straße mit zerrissenen Kleidern oder sagen wir nicht mehr ganz perfekten Kleidern, mit schmutzigen Füßen, ohne besonderen Schmuck, einfache Kleidung auch, alles diese Dinge, das schafft natürlich auch wieder eine große Nähe vom Betrachter. Also man kann sich in die Zeit versetzen. Ich gehe in das Oratorio di San Lorenzo, sehe dieses Bild, sehe Leute, wie ich sie kenne, die nicht besonders reich, nicht besonders geschmückt oder frisiert dargestellt sind. Das Licht zieht mich hinein in die Geschichte und ich sehe ein Wunder. Also ich denke, besser kann man eine Inszenierung gar nicht gestalten. Das war schon die große Leistung von Michelangelo. Dann in diesem Bild besonders auch die Situation, das Kind liegt direkt auf dem Boden, da ist ein bisschen Stroh, ein Tuch, aber darauf liegt schon das Kind, das einmal die Welt retten sollte. Das ist auch, also in dieser Zeit, Barock, waren Darstellungen vielleicht eher so, dass es Jesus auf Seidenkissen ruhte, in den Händen einer Königin, Mutter einer wirklich reichen Frau, also da war die Weihnachtsgeschichte oft weit weg. Hier, ich sage mal, es scheint so, als liege es auf dem Boden, weil es gibt Stellen, die kann ich einfach nicht genau erkennen, was es ist. Ist es vielleicht doch eine Krippe, in das es gelegt wurde, aber von der Bodenhöhe rechts und links, wo die Figuren stehen, scheint es mir, dass es direkt auf dem Boden liegen würde. Wir haben also True Crime, wir haben ein Meisterwerk und wir haben auch ein Rätsel in diesem Gemälde. Denn was sollen diese auffallend weißen, beleuchteten, im Vordergrund stehenden und in eigenartiger Haltung gemalten Beine des Josef? Für Hinweise bin ich dankbar. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich das Bild auch schon zu lange angesehen, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich kann nur noch dem Josef auf seine Beine starren. Sicherlich haben die Beine ihre Berechtigung in der Komposition, doch für mich persönlich haben sie einfach zu viel Gewicht erhalten. Und an dieser Stelle entschuldige ich mich. Ich weiß, ab jetzt wirst du auch nur noch dem Josef auf die Beine starren können, doch ich erzähle dir noch mehr zu diesem Bild, also vielleicht lenkt das dann ein bisschen ab. Die Figur des Josef übrigens, die wir uns klassischerweise, obwohl das natürlich längst nicht in allen Bildern der Fall ist, aber klassischerweise stellen wir uns den Josef als alten, müden Mann vor, der neben der Krippe sitzt und eigentlich nicht mehr kann und meist auch schon neben dem Wunder einschlummert. Hier ist er überhaupt nicht alt, wir sehen zwar nicht sein Gesicht, aber wir sehen sein Haar, es ist kurz geschnitten, es ist grau, ja das stimmt, aber da könnte er auch 35 sein, vielleicht so 40. Übrigens, auf dieses Alter wird Josef in der Bibelforschung auch geschätzt, wenn ich mich nicht täusche. Er ist auf alle Fälle hier nicht steinalt, er ist nicht müde und er ist sehr gelenkig, wobei das Thema wieder bei seinen Beinen wäre. Doch unter dem Strich, und darum geht es ja eigentlich, ist es das Bild der Geburt Christi. Und die Geburt Christi ist eines der Hauptthemen der Malerei der alten Meister, Das ist ja klar, denn die Malerei war immerhin bis 1500, bis zur Renaissance, war die Bibel eigentlich das einzige Thema der Malerei. Dann kam auch antike Mythologie dazu, dann gingen die Glaubenskriege los und mit der Gegenreformation kamen natürlich wieder die Bibelthema mehr zum Tragen. Also es ist wirklich eines der Themen der Kunstgeschichte der alten Meister. Und damit geht es ja, darum geht es ja bei mir immer. Ich spreche von den alten Meistern, weil ich es einfach schön finde und wichtig auch zu wissen, wie sie uns ansprechen als Menschen, welche Knöpfe sie drücken, salopp gesagt, und auch was sie uns erzählen über die Menschen, wie wir halt einfach sind als Mensch. Die Geburt Christi beschreibt auch schon den Moment. Also Maria und Josef sind ja aufgrund der Volkszählung des Herodes nach Bethlehem gekommen. Maria war hochschwanger und brauchte einen Ort, weil sie dachte, das Kind kommt demnächst auf die Welt. Alle Herbergen waren besetzt. Man konnte ihnen nur noch einen Stall als Unterkunft anbieten, etwas außerhalb von Bethlehem. Und dort geschah dann auch das Wunder. Die Jungfrau Maria gebar ihr Kind. Sie gebar den Sohn Gottes. Es gibt ein ganz klares Personal dieser Szene immer, nämlich die heilige Familie natürlich, Maria, Josef und das Kind. Dann sind immer anwesend auch Ochs und Esel. Man kann jede Geburt Christi ansehen, irgendwo findet sich Ochs und Esel. Dann ist natürlich auch immer ein Hirte zugegen oder meistens der Grund ist, oder ja, sagen wir so, die Hirten kommen an einem gewissen Zeitpunkt der Geschichte, der Erzählung. Sie sind nämlich die Ersten, denen die Engel von Wunder berichtet haben. Sie sagten, wacht auf, Hirten. Sie waren in der Nähe und haben bei ihren Herden geschlafen. Wacht auf, ein Wunder ist geschehen, und haben sie dann zu der Krippe geführt. Eigentlich das, was hier auch so war. Also der Hirte ist da, rechts, er stützt sich auf seinen Stock. Er ist ein alter Mann und sehr müde. Und der Engel ist natürlich auch noch da. Er zeigt auf den Himmel und er zeigt auch auf das Jesuskind. Also es ist hier eine Situation geschehen zwischen Himmel und Erde. Und er hat auch eine Schriftrolle bei sich, der Engel, die in seinem Flug so schön weht und heißt Gloria in Excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe, steht darauf zu lesen. Dann sind aber noch zwei andere Leute anwesend. Und zwar sind das, wie schon im Titel zu sehen, es sind das der heilige Laurentius und der heilige Franziskus von Assisi. Franziskus von Assisi ist hinten rechts wirklich im Dunkeln dargestellt. Er ist erkennbar an seiner bescheidenen Kutte, an seiner bescheidenen Mönchskleidung und tief im Gebet versunken. Links, etwas heller beleuchtet auch, ist der heilige Laurentius dargestellt, der Schutzpatron des Oratoriums, des heiligen Laurentius natürlich. Und er ist erkennbar als junger, weil er als junger Diakon gekleidet ist einerseits und weil er sich auf etwas stützt. Und das ist jetzt eine dieser Stellen in dieser alten Fotografie, die kaum zu lesen ist. Er stützt sich auf etwas Metallenes, doch ich kann nicht erkennen, wo das hinführt. Und vermutlich wird das aber der Rost sein, auf dem er dann später einmal gebraten wurde. Man kann es nicht anders sagen. Das Martyrium des heiligen Laurentius ist nämlich, dass er bei lebendigem Leib auf einem Metallrost gebraten wurde, gerüstet, gefoltert, schlicht und einfach, und für seinen Glauben und daran gestorben. Aber zur Bildbeschreibung. Wie hat eigentlich dieser wilde Maler, dieser vorbestrafte, gesuchte Mörder, aber dieses große Talent der Malerei oder der zum Glück seine ganze Leidenschaft auch in der Malerei kanalisierte, wie hat Caravaggio diese Geschichte dargestellt? Und zwar, ich habe schon erwähnt, seine Geschichtserzählung ist immer auch die Lichtführung. Er hat oben links in der oberen Bildhälfte, eher im linken Viertel, kommt ein Engel geflogen, ein jugendlicher Engel, der mit seinem rechten Arm, mit seinem rechten nackten Arm nach oben zeigt. Und das ist günstig, denn deswegen ist diese Stelle sehr hell. Er zeigt also auf dem Himmel, obwohl seine Hand bereits schon wieder im Schatten ist. und mit seinem linken Arm zeigt er nach unten. Er hält einerseits die Schriftrolle und er zeigt aber auch auf das Jesuskind. Und es gibt ein Detail bei diesem Engel, das wirklich auffällt. Seine Hände sind dunkel. Jetzt, ich habe gesagt, seine Hand liegt schon im Dunkeln. Das könnte sein hier aufgrund der Lichtführung, die rechte Hand. Aber auch seine linke Hand ist dunkel. Und das ist ein Zeichen, dass das Modell dieses Engels jemand war, der mit seinen Händen arbeitete. Er war täglich draußen und seine Hände waren deswegen von der Sonne gebräunt, während der Rest seines Körpers weiß ist, eben nicht gebräunt unter dem Kleid, geschützt von der Sonne. Und das ist so ein Hinweis, dass das Modell Michelangelos eben keine Ahnung, was man damals sein könnte, als Modell stehen. Sagen wir so, wahrscheinlich waren es in jedem Fall Menschen von der Straße, die er gemalt hat, aber er hat sie auch gemalt wie Menschen von der Straße. Wenn dieser Junge, also der hier als Engel posierte, derjenige war, der draußen arbeitete, vielleicht, keine Ahnung, was er sein konnte, von seinem Alter her ein Gehilfe auf einer Baustelle, vielleicht kein Bauernjunge, denn Rom war eine Stadt, da waren die Bauern eher außerhalb, dann hat er seine gebräunten Hände auch gemalt und das ist hier erkennbar. Er zeigt also auf Maria, die schöne Maria, das junge Mädchen, das voller Demut auf ihren neugeborenen Sohn blickt und auch hier ihr Gesicht ist erhellt und die Bluse ihres Kleides mit den weißen Ärmeln. Der Rest des Körpers liegt eigentlich im Dunkeln, außer noch ihre linke Hand, die sie locker aufgestützt hat und deren weiße, helle Fläche, weiß vielleicht nicht, aber deren helle Fläche auch auf ihr Kind hinabzeigt. Und dieses Hinabzeigen zum Kind, da kommt uns was dazwischen, nämlich die Beine des Josef. Sie sind angewinkelt, er sitzt, er hat das linke Bein etwas nach hinten gezogen, er trägt weiße Strümpfe, weiße Beinkleider, die halt einfach auffallen und zeigt auch noch einmal mit seinem Finger auf das Jesuskind. Und diese Beinkleider lenken aber auch wieder den Blick auf das Jesuskind. Jetzt kann man sich fragen, warum muss denn hier so ein Wegweiser für unser Auge gebaut werden, das direkt auf das Jesuskind zeigt? Eine Antwort könnte sein, weil das Jesuskind selbst wirklich fast im Dunkeln liegt. Dazu hat es noch schwarze Haare. Es ist, von ihm sind eigentlich nur die Stirn, die Bäckchen, ein bisschen Schulter, ein Ärmchen beleuchtet, nicht mehr. Und trotzdem ist es ja das eigentliche Wunder dieses Bildes und das, was hier erzählt wird, der Sohn Gottes, der geboren wurde und der die Welt von ihren Sünden und Lastern befreien wird. Ja, dann sind wir also beim Jesuskind auf dem Boden dieses Stalles angekommen und links führt uns das Kleid des heiligen Laurentius, der weiße Stoff und seine Kleiderfalten, wieder nach oben zum Laurentius selber. Ich kann nicht einmal sagen zu seinem Gesicht, denn auch sein Gesicht liegt im Schatten, auch er hat schwarze Haare. Also hier ein Rat nebenbei, wenn du dir dieses Bild in den Shownotes anklickst und aufmachst, dann mach auf jeden Fall deinem Bildschirm so hell wie möglich, dass du möglichst viel siehst. Laurentius stützt sich also auf seinen Rost und schaut wissend und voller Ehrfurcht auf das Christuskind. Über ihm schwebt der Engel und den haben wir schon gesehen, also schauen wir weiter und sehen das etwas graue Gesicht, die graue Glatze des heiligen Franziskus, der auch wieder in den nicht viel mehr oder zu dem nicht viel mehr erhellten Hirten überführt, der, man weiß es nicht, vielleicht schon eingeschlafen ist. Er stützt jedenfalls sich mit seinen Händen und auch seinen Kopf auf seinen Hirtenstab. Es könnte aber auch sein, dass er einfach zuhört, was Josef ihm sagt, weil Josef ist nur von hinten zu erkennen. Er wendet seinen Kopf dem Hirten zu und zeigt mit seinen Fingern auf seinen, ja, irgendwo auch seinen Sohn und sagt ihm, schau hin, schau mal, das ist das Wunder, das hier geschehen ist. Der Engel hat dich deswegen hergebracht. Vielleicht sagt er das, man weiß es ja nicht. Josef wird nicht allzu viel zugetraut. Man ist sich auch nicht ganz sicher, ob er selber das Wunder schon erkennen konnte, das hier in dieser Nacht geschehen ist. Insgesamt aber scheinen mir alle Beteiligten hier sehr aufmerksam, denen sehr wohl klar ist, was sie gerade sehen und was passiert ist, die voller Respekt, Andacht, Dankbarkeit und auch ja, Überraschung, aber auf keinen Fall Ungläubigkeit oder Unsicherheit bei dieser Szene dabei sind. Eine Szene mit dem Christuskind, das auf dem Boden liegt, das kaum im Licht ist vor lauter Betrachter. Auch eine Szene mit dem Engel mit den gebräunten Händen, der eigentlich auch noch was tun musste offenbar. Und der vermutlich Prostituierten, die hier als Maria Mutter Gottes abgebildet ist. Und alles das ist eben, erreicht eigentlich genau das Gegenteil als das, was die was der Klerus damals befürchtete bei den Bildern von Michelangelo. Sie hatten nämlich Angst, dass sie die Geschichte nicht ernst genommen würde, dass Michelangelo sich über das Geschehen vielleicht auch lustig machte. Dabei wollte er vermutlich nur eines, er wollte zeigen, wie nah das Geschehen, das Wunder an uns Menschen ist, und zwar an allen. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten.